AfD-Politiker im Landesparlament in Sachsen-Anhalt und im Bundestag haben Angehörige von Parteifreunden auf Steuerzahlerkosten beschäftigt. Dafür sind ihre eigenen Familienmitglieder ihrerseits in AfD-Abgeordnetenbüros untergekommen. Eine Hand wäscht die andere. Verwandtenaffäre erschüttert AfD. So würden Medien üblicherweise über solche Vorgänge berichten. Aber Erschütterung ist nicht wirklich erkennbar. Die Umfragewerte der AfD sind im Jahr von 5 Wahlen auf der Landesebene und eben auch in Sachsen-Anhalt stabil. Wie kann das sein?
Politik und Kommunikation. Interview.
Um das herauszufinden, habe ich mir Expertise aus dem Haus geholt. Timo Lochocki,
Professor für Politikwissenschaften und Public Affairs an der Quadriger Hochschule Berlin,
wo auch Politik und Kommunikation erscheint. Timo beschäftigt sich schon lange intensiv mit Populismus. Guten Morgen, Timo.
Guten Morgen, Konrad.
Timo, stabile Werte trotz Affären. Können sich rechtsradikale Parteien eigentlich alles erlauben?
Das ist eine sehr gute Frage. Entscheidend ist leider festzuhalten, dass rechtsradikale Akteure nicht mit den gleichen Prämissen gemessen werden von den Wählern wie etablierte Mitteparteien. Sie werden nicht wahrgenommen als Regierung im Wartezustand, die sozusagen Handlungsfähigkeit und Kompetenz ausdrücken müssen. Und dahingehend sind sozusagen interne Querelen, die bei anderen Parteien Indikator sind für Regierungsunfähigkeit, für die AfD relativ egal. Allerdings gibt es gewisse, soll ich sagen, inhaltliche Herausforderungen, die der AfD sehr schaden würden. Das wäre zum Beispiel, wenn klar würde, dass sich die Partei auf Staatskosten bereichert, wenn sie offen rechtsextrem gebrandmarkt wird, als auch, dass sie eine Außen- oder Wirtschaftspolitik betreiben würde, die gegen das nationale Interesse verstößt. Das wird aber weder von Medien noch von den großen Parteien aktuell wirklich betont. Und deswegen schaden diese Skandale der AfD Stand jetzt noch nicht.
In Sachsen-Anhalt hat die AfD ja reagiert, indem sie eine Kommission eingesetzt hat. Oder ansonsten fährt sie das übliche Manöver und wehrt Vorwürfe mit dem Schlagwort ab. Es handelt sich um eine politisch-mediale Kampagne, zum Beispiel der Systemmedien, der Systemparteien, wie sie die anderen auch nennen. Welche Rolle spielt es strategisch für die AfD, sich in solchen Situationen oder überhaupt als Opfer darzustellen?
Ja gut, das ist freilich die Waffe der Wahl, in Anführungszeichen, die Option of Choice, dass man sich immer einfach als Opfer stilisiert des vermeintlich linksprogressiven Meinungsspektrums, die sozusagen einem ja eh nichts Gutes wollen und sozusagen alles auspacken, was der AfD vermeintlich schaden könnte. Aber de facto ist die AfD natürlich in der Außendarstellung eine staatstreue Partei, die angegriffen wird von progressiven Akteuren. Der entscheidende Punkt ist, dass damit Kritik an der AfD verfängt, nicht nur der Inhalt zentral ist, sondern vor allem der Absender. Und hier können wir sehr gut erkennen aus der Forschung, dass vor allem linke und öffentliche Medien als auch progressive und Mitte-Politiker bei der entscheidenden Zielgruppe der bürgerlichen Wähler, die zwischen Mitte-Parteien und der AfD jonglieren, überhaupt keine Absendekompetenz mehr haben. Umgekehrt ist es aber so, dass bürgerlich-konservative Medien, die Bild-Zeitung, die Welt zum Beispiel oder gewisse Social-Media-Akteure, als auch vor allem Politiker, die als klar konservativ gebrandmarkt oder gekennzeichnet sind, je nachdem, wo man steht, allen voran der Kanzler, der Verteidigungsminister, der Innenminister oder der Fraktionsvorsitzende der Union Jens Spahn, dass die eine sehr hohe Absendekompetenz genießen bei AfD-Sympathisanten. Wenn diese vier Herren sozusagen da den Finger in die Wunde legen würden, dann würde das einen Effekt haben.
Kannst du nicht erkennen, dass das geschieht? Das ist ja doch aufgegriffen worden, breit.
Es gibt einen schönen Satz des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und er hat salopp formuliert, damit etwas politisch beim Wähler verfängt, musst du es als Politiker so oft gesagt haben, dass es dir aus den Ohren rauskommt. Und in dem aktuellen politischen medialen Dauerfeuer ist ja sozusagen die Nachrichtenlage inflationär. Das heißt, aus der Hüfte geschossen, damit etwas beim Wähler wirklich ankommt und hängen bleibt, braucht man eine mediale politische Gesprächssituation, die über Wochen, vielleicht Monate konstant bleiben muss. Das heißt also, konkret zu sprechen, was man hier bräuchte, wäre, dass vor allem bürgerlich-konservative Medien und bürgerlich-konservative Politiker diese drei, vier Anschuldigungen, die wir vorhin benannt haben, Vetternwirtschaft, Staatsbereicherung, Putin-Nähe, katastrophale Außenpolitik, Handeln gegen das Interesse Deutschlands, dass man das wie ein Sermon Wochen, Monate lang durchträgt, dann sozusagen hätte das einen Effekt. Und zum Zweiten muss man sagen, die Absendekompetenz natürlich dieser Akteure steigt, indem man ihnen eine glückliche Hand in anderen politischen Bereichen zuspricht. Das heißt, wenn die Medien sozusagen in Anfang immer nur progressive Politik fordern und die vier Politiker, die wir gerade besprochen haben, in einem schlechten Licht dastehen, sinkt ihre Absendekompetenz auch bei AfD-Fragen. Umgekehrt, wenn der Verteidigungsminister gerade gefeiert wird für eine krasse konservative Linie, zum Beispiel stellt neue Divisionen auf, die Wehrpflicht wird eingeführt, es gibt Drohnen, es gibt eine stärkere Teilhabe der deutschen Streitkräfte, nukleare Abschreckung, das sind alles Themen, die Konservative super finden, die Medien ihn dafür loben, und er dann sagt, übrigens, was die AfD macht, steht gegen das nationale Interesse Deutschlands, dann knallt das natürlich rein.
Gibt es denn für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und als links wahrgenommene Medien dann überhaupt Sinn, ihre Berichterstattung über die Affären in der AfD zu verändern oder anzupassen, um Gehör auch rechts der Mitte zu finden? Oder sollten sie da gar nicht reinstrahlen? Weil für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja doch notwendig, auch in diesen Bevölkerungsschichten wahrgenommen zu werden.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte unbedingt die Berichterstattung gegenüber den Skandalen in der AfD aufrechterhalten. Er sollte generell, das ist ja eine offene und breite Debatte, dafür Sorge tragen, dass er sein konservativ-bürgerliches Spektrum viel klarer stärkt. Das sind ja die letzten Möglichkeiten, das zu tun. Naja, etwa, wie soll ich sagen, unglücklich gescheitert. Man denke nur an die junge Journalistin, die ein neues Format hätte kriegen soll, das konservative Nuancen betonen soll. Also hier ist der ÖRR in einer Bringschuld in meinen Augen, sein bürgerliches Profil viel stärker zu stärken. Das gilt aber unabhängig jetzt von den AfD-Skandalen. Aktuell hat er bei den AfD-Skandalen nur eine begrenzte Absendekompetenz bei bürgerlichen Kräften. Das stimmt, aber er hat natürlich eine extrem wichtige Multiplikator Funktion gegenüber anderen Medien und anderen Politikern, die diese Inhalte natürlich rezipieren. Daher sozusagen muss natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk da vehement weiterhin den Fokus drauf legen, obwohl sozusagen er direkt keinen großen Einfluss haben wird. Er kann es aber indirekt haben, indem er eben andere Medien, andere Akteure ermutigt, sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen.
Während zwischen Partei und ihrer Wählerschaft über dieses Thema ja eher weniger gesprochen wird, das weniger thematisiert wird, findet eine hitzige Diskussion doch innerhalb der AfD statt. Zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Jan-Wenzel Schmidt hat sich vorhalten lassen müssen, dass er sein Bundestagsmandat ausgenutzt habe, um private Geschäfte zu machen. Und im Gegenzug hat er die Vorwürfe der Vetternwirtschaft in seinem Landesverband in Sachsen-Anhalt offengelegt. Und das spricht ja nicht nur für die Vetternwirtschaft in der Partei, sondern auch dafür, dass es da eine schlechte Atmosphäre gibt. Aber das wird von den Wählern ja nicht wirklich bestraft. Also gilt für rechtsradikale Parteien nicht, was für andere Parteien gilt, nämlich, dass innerparteilicher Streit nicht gemocht wird von den Wählern.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir ja vorhin schon. Also der große Unterschied zwischen der AfD und zum Beispiel der FDP, SPD oder CDU/CSU ist natürlich, dass die Wähler zu größten Teilen, die wollen nicht, dass die AfD regiert. Ganz wichtig, auch die AfD-Hardcore-Sympathisanten zeigen uns aus Umfragen, dass sie gar nicht wollen, dass die AfD regiert. Vollkommen interessant. Was sie wollen, ist stattdessen, dass ihre Stimme für die AfD die anderen Parteien dazu bewegt, ihre Positionen zu verändern. Das heißt, der Zuspruch zur AfD ist eine erkaltete Liebe gegenüber den anderen Großparteien. Und man sagt eben jetzt, indem man den vermeintlichen schlimmsten Gegner dieser Partei wählt, rüttelt man den eigentlichen Adressaten, die CDU, CSU und die SPD, auf. Das ist sozusagen ein bisschen so wie, als sind sie enttäuscht von ihrem Liebhaber und den sie aber unbedingt zurückhaben wollen, aber sie wollen ihn eifersüchtig machen, also fangen sie eine Affäre mit der Nachbarin an. Aber eigentlich wollen sie die Nachbarin gar nicht, sie wollen ihren Liebhaber oder ihre Liebhaberin zurück. Genauso kann man sich das vorstellen, den Prozedere, den für den Großteil der AfD-Wähler gilt. Und das heißt sozusagen, weil die AfD eben nicht als Partei als Regierungspartei in Waiting, im Wartestand wahrgenommen wird, sind diese internen Querelen relativ sekundär. Mit der Ausnahme aber natürlich, sobald die AfD etwas tut, was ihrem Leitnarrativ stark schadet, also wenn man als fettenwirtschaftende Partei, die sich an den Staatsfinanzen bereichert, gebrandmarkt wird, wenn man als Partei gekennzeichnet wird, die offensichtlich gegen die nationalen Interessen vorgeht, indem man sich an Russland verkauft zum Beispiel, und vor allem indem man einfach ganz klar rechtsextreme Positionen bezieht, die den Großteil der Wähler der AfD vehement ablehnen, dann wird es für die AfD kritisch. Weil sozusagen dann dem Raison d'être, der Seinsgrund der AfD, sich komplett selbst konterkariert. Hierfür braucht es aber ganz lange gezielte Medien- und Kampagnenarbeit von den konservativen Medien und konservativen Politikern.
Schauen wir mal ins Ausland. Kaum jemand hat so viele Skandale angehäuft wie der US-Präsident Donald Trump. Und trotzdem hält seine Basis eisern zu ihm. In Amerika kursieren dafür schon die Worte Kult oder Stammeskultur, Tribalismus. Welche Rolle spielt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses ein verschworener Haufen sein in rechtsradikalen Bewegungen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Die AfD-Wählerschaft wird ja vor allem deswegen zusammengehalten und erst recht natürlich der Rank and File, die Mitglieder und die zentralen Multiplikatoren, die Funktionäre und erst recht die Spitze, weil sie, sozial ausgegrenzt wird durch die deutsche Mehrheitsbevölkerung. Das hält diese Partei natürlich zusammen. Deswegen ist es ja ganz, ganz wichtig, dass sozusagen wir eine krasse Unterscheidung machen zwischen den AfD-Führungskräften, den Funktionären, die zu 99 oder zu einem Großteil rechtsextrem sind, und ihren Wählern, die das nicht sind. Man muss die Tür offen halten für die AfD-Wähler, um sie wieder zurückzuholen, denn ein Großteil ist wieder zurückzuholen. Stichwort erkaltete Liebe von vorhin. Der Kult, den wir gegenüber Trump sehen, ist natürlich die Verfestigung dieser Wagenburg-Mentalität, die aber auch daran liegt, dass dieser Kulturkampf, den wir in den USA beobachten, 10, 15 Jahre länger geht als bei uns. Da sind die Fronten viel stärker verhärtet. Das kann man nicht vergleichen mit Deutschland, zum Glück. In den USA ist es wahrscheinlich so, dass wir 30% der Wähler nicht mehr erreichen können durch rationale Argumente, die quasi im Großen und Ganzen kommen, was wolle. Man wird sozusagen Trump weiterhin die Stange halten. In Deutschland bei der AfD ist das wahrscheinlich maximal 10%. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Aber das Muster ist das gleiche. Deswegen mein ganz wichtiger Ansatz: ganz klare Differenz AfD-Spitzenkräfte, Funktionäre und Wähler. Gegenüber Letzteren Tür offen halten, Gesprächskanäle aufbauen, Verständnis zeigen, bürgerlich-konservative Akteure in anderen Mitteparteien stärken.
Am 8. März findet ja die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Auch hier ist wahrscheinlich mit einer starken AfD zu rechnen. Auf Plakaten hat die AfD jetzt geworben oder wirbt mit Markus Frohnmeier, dem Bundestagsabgeordneten. Der steht allerdings gar nicht zur Wahl. Der ist nicht Spitzenkandidat, der steht auf keiner Wahlliste. Und trotzdem plakatieren sie prominent mit ihm. Kannst du dir das erklären? Warum machen die das?
Ja, Frohnmeier scheint ein Profil zu haben, einen Bekanntheitsgrad in Baden-Württemberg, der für die dezidierte lokale Bevölkerung besonders überzeugend ist. Ich müsste jetzt genau überlegen, welche Position Frohnmeier, mit welcher er offensichtlich verbunden ist, ob das Wirtschafts-, Außen- oder Migrationspolitik ist, von denen man eben glaubt, dass er in Baden-Württemberg besonders reüssieren würde. Man muss ja überlegen, dass die AfD in Baden-Württemberg, besonders in den einstmaligen Arbeitnehmerhochburgen, Stichwort Mannheim, besonders stark sind, da sie hier vor allem eben die Arbeitnehmerschaft der SPD übernommen haben. Das heißt, die AfD wird nicht dumm sein. Sie wird sich höchstwahrscheinlich eine Kampagnenstrategie überlegt haben, die vor allem eine Zweischneidigkeit erlaubt. Einmal die verlorenen Konservativen von der CDU und dann die enttäuschten Arbeitnehmer von der SPD abzugreifen, denen die SPD zu woke geworden ist. Wahrscheinlich wird es damit zusammenhängen.
Nehmen wir mal an, Markus Frohnmeier wird als Gesicht von der AfD in die ersten Reihe gestellt in Baden-Württemberg, um von den Leuten in der zweiten und dritten Reihe abzulenken. Welche Rolle spielt es dann, wenn der SWR für sein Format die Debatte zu der Landtagswahl dann ausgerechnet Markus Frohnmeier einlädt und eben nicht jemand von der Landesliste der AfD in Baden-Württemberg?
Ja gut, das ist jetzt eine ziemlich einfache Frage mit einer ziemlich einfachen Antwort. Das ist halt natürlich nicht sehr clever, weil man natürlich damit natürlich das Kampagnennarrativ, die Kampagnennarrative der AfD aufgreift. Das ist natürlich sehr unklug, aber es wird redaktionelle Hintergründe geben, aber man macht es damit der AfD natürlich leichter und geht halt in, wie soll ich sagen, wenn das stimmt, auf den Kampagnen- und Strategieleim der AfD.
Du hast es schon ein bisschen angeschnitten. Ich möchte noch mal explizit nachfragen. Angesichts der ganzen Skandale und Affären in den rechtspopulistischen Bewegungen, nicht nur in der AfD, sondern auch in den rechtsradikalen Parteien in anderen Ländern, was denkst du, wo würdest du eigentlich die Grenze sehen? Wann ist für Rechtsaußenwähler auch mal das Maß wirklich voll?
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist eine etwas unglückliche. Und zwar, wir wissen, dass das AfD-Wählerpotenzial bei 35-40% liegt. Und die AfD-Wähler, wie ich vorhin sagte, einfach extrem sauer und enttäuscht sind von den Mitteparteien und bereit sind, die AfD unter ganz, ganz anderen Augen zu betrachten als andere Parteien. Also nicht als Regierung im Wartestand, die Handlungskompetenz belegen muss. Daraus ergibt sich sozusagen, dass die AfD eigentlich unter diesen Skandalen nur dann leiden kann, wenn sie angegriffen werden von bürgerlich-konservativen Akteuren, die eine hohe Absendekompetenz haben. Das heißt, dass der Schlüssel ist, dass die bürgerlich-konservativen Akteure, derer gibt es in Deutschland vier, man kann sagen, das sind die vier Musketiere der deutschen Demokratie, gerade das ist der Kanzler, das ist der Innenminister Dobrindt, der Verteidigungsminister Pistorius und der Unionsfraktionschef Spahn. Diese vier Herren haben als einzige eine Absendekompetenz im bürgerlich-konservativen Spektrum. Wenn die in der Öffentlichkeit gut dastehen und sie die AfD-Skandale thematisieren, dann kann das der AfD schaden. Nur dann. Das heißt, so hart das klingen mag, der Skandal als sich ist inhaltlich sekundär. Entscheidend ist, ob die Leute, die sie angreifen können, ob die ein hohes Standing haben. Also man sagt so schön, it's the economy stupid. Und hier muss man sagen, it's the messenger stupid, der entscheidend ist. Wenn wir das kurz vergleichen mit dem US-Fall, ist es ja so, dass der Grund sozusagen, warum die Epstein-Files jetzt so ein Problem werden für Trump, ist, weil signifikante Akteure in der Republikanischen Partei sagen, dass das Vorgehen so nicht funktioniert. Und damit sozusagen ist die Aufdeckung des Epstein-Skandals nun ein konservatives Anliegen geworden. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt also, die Messenger auch hier, die Trump gefährlich werden können, müssen aus dem konservativen Spektrum kommen. Das Thema, so furchtbar das ist bei Epstein, ist sekundär. Der Absender ist entscheidend. Und das Gleiche gilt auch für Deutschland. Und das, wie soll ich sagen, positiv gewandte kann man sagen, die Absender haben wir, die vier Herren, die ich vorhin genannt habe. Und die AfD bietet natürlich unzählige Möglichkeiten, ihr Fehlverhalten zu thematisieren.
Das sind die Einschätzungen von Professor Timo Lochocki, Professor für Politikwissenschaften und Public Affairs an der Quadriga Hochschule Berlin. Danke, Timo, für deine Zeit.
Lieber Konrad, sehr gerne. Jederzeit wieder. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.